Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Er ist wieder da. Stromberg, das Büroekel, gespielt von Christoph Maria Herbst. 21 Jahre nach der ersten Stromberg-Staffel und 11 Jahre nach dem ersten Kinofilm heißt es in der Süddeutschen Zeitung zum aktuellen Film: Stromberg, wieder alles wie immer? Er wird Stromberg-Fans und Stromberg-Kritiker gleichermaßen verärgern. Und das ist doch echt eine Leistung. Warum das eine Leistung ist, erklärt der SZ-Autor Bernhard Heckler so. Dieser Film bricht auf eine so radikale Weise mit der Publikumserwartung. Die Lachbereitschaft der Stammkundschaft wird so knallhart nicht bedient, alles kippt so konsequent vom Nostalgischen ins Hoffnungslose, dass man nicht überrascht wäre, wenn im Abspann Lars von Trier als Regisseur genannt würde. Die Macher verraten und opfern ihre Figuren, allen voran ihre Hauptfigur, die gar nichts Liebenswürdiges mehr an sich hat. In Deutschland, dem Land der mutlosen, lieben und windelweichen Fortsetzungen, ist das ein echtes Statement für die Kunstfreiheit. Für alle, die Stromberg noch nicht kennen, zitiert Christian Schröder im Berliner Tagesspiegel eine charakteristische Sentenz. Gute Frauen sind wie Weißbrot, außen knackig, innen weich. Aber so ein Brot kann auch schimmeln. Schröder glaubt allerdings nicht, Stromberg sei angesichts solcher, so Thesen, komplett aus der Zeit gefallen. In Wahrheit ist Stromberg alles andere als eine anachronistische Figur. Im Weißen Haus regiert ein Politiker, der Frauen herabwürdigt, Migranten jagen lässt und sich für den erfolgreichsten Präsidenten aller Zeiten hält. Weltweit sind Populisten auf dem Vormarsch, zu deren Rhetorik Beleidigungen gehören. Trotzdem behauptet der Tagesspiegelautor Schröder am Ende, in Stromberg stecke ein Heiliger, was auf Trump wohl nicht zutrifft. Damit sind wir auf der anderen Seite des Atlantiks, wo die Philosophin Hannah Arendt vor 50 Jahren in New York gestorben ist. Hannah Arendt war keine Liberale, betont Thomas Schmidt in der Tageszeitung Die Welt. Möglichst wenig Staat und die Menschen einfach machen lassen, das hielt sie für eine armselige Idee. Die Katastrophen ihres Jahrhunderts hatten auch Melancholie hinterlassen. Für den ruchlos anmutenden Optimismus, es werde schon wieder alles gut werden, hatte sie nur Verachtung übrig. Konservativ war Arendt erst recht nicht, auch wenn ihr das immer wieder mit dem Hinweis vorgeworfen wurde, sie sei eine Nostalgikerin der Polis und missachte die soziale Frage. Tatsächlich war die Natalität ein zentraler Begriff für sie. Menschen kommen neu und als Fremdlinge auf die Welt und indem sie sich in den Strom der Generationen einfügen, schaffen sie die Welt neu, öffnen Türen. Arendt war eine Theoretikerin des Anfangens. Thomas Schmidt in der Welt. In der Wochenzeitung Die Zeit mäkelt Yassin Al-Hajj Saleh, Autor des Buches Hannah Arendt in Syrien, an Arendts Verständnis vom Denken als Dialog. Mein Hauptkritikpunkt ist, dass das Bild des Dialogs die dritte Person nicht mitdenkt, jene Abwesenden, die nicht sprechen und nicht gehört werden. Arendt war eine freie Denkerin, sehr originell, sehr authentisch, aber eurozentrisch. Die dritte Person, ob die Frau, der Migrant oder der Nicht-Europäer, fehlt in ihrem Werk. Zu ihrer Zeit war das vielleicht nicht besonders problematisch, heute schon. Ob Zweisamkeit oder Dreisamkeit, Rainer Maria Rilke, der vor 150 Jahren geboren wurde, hat im Zweifel auf beides verzichtet. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bespricht Andreas Platthaus die Rilke-Ausstellung und dann und wann ein weißer Elefant im Marbacher Literaturmuseum der Moderne, die auch Rilkes Beziehung zu Clara Westhoff beleuchtet. Rilke malte sich beider Leben 1901, kurz vor der Hochzeit, in einem ebenso faszinierenden wie erschreckenden Brief an die Verlobte so aus, dass jeder den anderen zum Wächter bestellt an der Türe seiner heiligsten Einsamkeit. Die Bildhauerin Westhoff ließ sich davon nicht abschrecken, zur Scheidung kam es nie, aber auch nicht zu einem harmonischen Zusammenleben. Wobei nun deutlich wird, was für einen großen Anteil Westhoff an Rilkes Dichtung hatte. Dennoch hielt Rilke meistens nur brieflich Kontakt mit seiner Frau und der 1901 geborenen Tochter Ruth. Aber klar, Rilke konnte auch zärtlich sein, in seinen Gedichten. Wir verabschieden uns mit den berühmten Rilke-Zeilen, die der Büchner-Preisträger Clemens J. Setz in der SZ zitiert. Wie soll ich meine Seele halten, dass sie nicht an deine rührt?